Das ist wirklich tief in der Unternehmens-DNA verankert und jeder weiß, dass das nicht nur oberflächlich behandelt wird und so denkt halt auch mittlerweile jeder mit. Und jetzt schauen wir halt wirklich in jedem Prozess, wie wir das Ganze halt integrieren können. Teilweise wurde es schon gemacht, teilweise kommt es noch, aber das wird jetzt auf alle Bereiche letztendlich zukommen.
Herzlich willkommen zum TwinSize Podcast der Essentria AG. Heute wird's bunt, denn ich darf Dennis Gruschka begrüßen. Ob er als bunter Hund durchgeht, möchte ich heute gemeinsam mit euch rausfinden. Was aber sicher für Abwechslung und Farbe sorgt, ist der Inhalt unseres Gesprächs. Denn Dennis arbeitet als IT-Director bei Edding. Im August verantwortet er seit 2 Jahren diese wichtige Position, arbeitet hybrid und teilt regelmäßig spannende Insights aus seinem Berufsalltag auf LinkedIn. Jeder kennt den Permanentmarkerhersteller Edding. Was mich am Unternehmen jedoch besonders fasziniert, ist, dass der börsennotierte Stiftehersteller Nachhaltigkeit zum Unternehmenszweck erklärt. Was das konkret heißt und was das für die IT des Unternehmens mit knapp 730 Mitarbeitenden bedeutet, wird uns Dennis heute hoffentlich verraten. Dennis, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du uns im Podcast besuchst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich möchte gleich mal mit einer farbigen Frage einsteigen. Was würdest du sagen, welche Farbe hat der Edding-Stift, der deinen aktuellen Gemütszustand als IT-Director beschreibt und warum?
Oh, das ist eine gute Frage, Julian. Ich würde sagen, blau. Also ich bin jemand, der sehr, sehr stark so im Color-Coding denkt. Rot eher so für Themen, die man highlighten will, die eher negativ sind. Grün eher für Positives. Und deswegen passe ich immer sehr, sehr auf, welche Farben ich da verwende und unser Default ist immer in einem bestimmten Blauton und deswegen wäre das so mein aktueller Gemütszustand.
Ja, sehr schön. Das passt ja sehr gut. Welche Aufgaben beschäftigen dich denn als IT-Director bei Edding? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich bin, wie du schon gesagt hast, jetzt bald im August 2 Jahre da und Edding kennt man vielleicht, hat seinen Hauptsitz in Ahrensburg, das mag man nicht kennen, ist aber direkt vor den Toren Hamburgs und ja, ich manage dort ein Team von nicht ganz 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ein bisschen weniger FTE und wir sind dort in aktuell 4 Teams aufgeteilt. Das sind 2 Applikationsteams, wir nennen das Digital Consulting und einmal das SAP Solutions Team und dann haben wir darüber hinaus noch 2 andere Bereiche, einmal den IT-Infrastruktur- und Services-Bereich, also der Klassiker in jeder IT, Servernetzwerke, Hardware, Cloud-Themen, Sicherheit natürlich auch und Service-Desk. Und jetzt zu guter Letzt hatten wir ein neues Team gegründet, Data Analytics. Und da sind halt so alle Themen rund um Reporting, BI oder im Allgemeinen Analytics angesiedelt. Und ja, das sind so grob die Aufgaben, die wir da gerade vor uns haben, beziehungsweise wie wir aufgeteilt sind. Und ja, das ist so der aktuelle Stand zum Setup.
Ja, spannend. Und ihr seid also facettenreich aufgestellt. Ich habe da jetzt viele wichtige Themen rausgehört. Das klingt schon mal sehr gut. Was ich dich noch fragen wollte, Edding ist, glaube ich, auch für seine Doppelspitze im CDO-Ressort bekannt. Also ich glaube, es ist sogar das erste Vorstandstandem mit der Frenzy und den Bontam. Da wollte ich dich mal fragen, wo gibt es denn da Überschneidungen zwischen euch? Wo unterscheiden sich auch eure Rollen?
Na, also zunächst mal ist vielleicht die Reporting-Linie wichtig. Also ich berichte direkt an die beiden. Das heißt also, wir haben dieses CDO-Ressort, was damals vor 2 Jahren, als ich kurz davor war, bei Edding anzufangen, auch gerade neu gegründet wurde. Und war für mich damals halt auch eine Motivation, um zu sagen, okay, das Unternehmen denkt sehr, sehr weit voraus, hat die Zeichen der Zeit erkannt und ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Argument gewesen, um dort dann zu starten. Und wir sind in diesem Bereich halt einmal mit dem großen IT-Bereich aufgestellt, haben noch andere Bereiche rund um Consumer Centricity, Data Management ist dabei, Themen, die man jetzt nicht 1:1 dem CDO-Ressort zuordnen würde, aber da haben wir auch untereinander sehr, sehr große Schnittmengen.
Ja, spannend. Also als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch, wow, das ist wirklich zukunftsgerichtet. Stelle ich mir im Alltag aber auch gar nicht so einfach vor. Also gibt es da Themen, die dann immer wieder versanden, weil sie vielleicht mit ihm jetzt noch nicht gesprochen hat oder läuft es ganz gut?
Nee, also da habe ich bisher noch nichts gemerkt. Also beide sprechen sich sehr gut ab.
Cool.
Und manchmal spreche ich mit dem einen, manchmal mit der anderen. Aber am Ende hat das bisher immer geklappt. Oder manchmal halt auch mit beiden, wie es halt irgendwie passt. Und teilen sich da ihre Zeit so ein, wie es für sie passt. Und für mich hat das bisher keinen negativen Impact gehabt.
Ja, super. Also durchaus auch ein erfolgreiches Experiment, oder?
Denke schon, ja. Und man muss sich das natürlich trauen. Man muss sich, ich glaube, von beiden Seiten drauf einstellen. Aber wenn man das macht und bereit dafür ist und nicht so in diesen klassischen Strukturen denkt, dann ist es was. Aber ich bin eh jemand, der offen für neue Dinge ist. Das mag für andere vielleicht nicht ganz so einfach sein, aber glaub halt, es führt gar kein anderer Weg dran vorbei. Also man macht das ja aus unterschiedlicher Motivation heraus. Und ich finde, man muss sich da halt drauf einlassen.
Ja, super. Freut mich, dass es gut zu funktionieren scheint. Vielleicht kannst du auch noch mal was zu Edding allgemein sagen, weil wie eingangs gesagt, viele verknüpfen damit natürlich sofort den Stift, den Permanentmarker. Welche Produkte gibt's denn sonst noch bei Edding außer diesem berühmten Stift?
Genau, der Permanentmarker ist so einer der bekanntesten sicherlich, also gerade so dieser Edding 3000, das ist so das alteingesessene Flaggschiff. Aber es gibt halt, wenn man es zusammenfasst, drei große Business Units, die entlang der Wertschöpfungskette arbeiten. Das ist einmal Office und Industry Supplies, das ist Creative and Home und Collaboration and Work. Und unter diesen Bereichen bieten wir eine Vielzahl von Produkten an. Die Marker sind sicherlich so die bekanntesten. Permanent Marker hatten wir gesagt, es gibt aber auch für unterschiedlichste Untergründe oder Zwecke Ecoline Marker, Lack, Kreide, Acryl, Textil. Für Kinder haben wir auch was im Portfolio dabei und dazu gibt es auch noch Permanent Sprays, die sehen so ähnlich aus wie so ein Edding Stift, nur in groß für Deko oder Restaurationszwecke, aber halt auch Tattoo-Farbe.
Cool.
Die wir anbieten. Wir haben ein eigenes Tattoo-Studio in Hamburg und darüber hinaus gehören auch Touch-Displays zu unserer Marke, nämlich zu Lega Master und die Displays dienen halt, wie man das so kennt, aus der Arbeitswelt zur Visualisierung und Zusammenarbeit oder auch im Unterricht, wo die halt stark genutzt werden. Aber auch so klassische Produkte wie Whiteboards, Glassboards und so weiter. Und ja, das sind so die wichtigsten und größten Produkte, die wir haben.
Ja, echt verrückt. Also auch wenn man eure Homepage besucht, was ich nur empfehlen kann, das sind ja auch sehr viele kreative Anregungen, was man mit euren Produkten alles anstellen kann. Also es ist weitaus mehr als dieser eine Stift, dieses Flaggschiff, wie du es genannt hast, sondern es ist wirklich ein buntes Portfolio aus spannenden Produkten, alles rund um Farbe, könnte man fast sagen, oder?
Ja, das ist es in der Tat, genau.
Vielleicht von dieser sehr analogen Welt, wo man viel noch selber aufschreibt, am Whiteboard schreibt, bis hin zu der digitalen Zusammenarbeit, stelle ich mir vor, dass es natürlich auch bei euch für Umbruch sorgt, oder? Vor welchen Herausforderungen steht euer Geschäftsmodell denn aktuell?
Natürlich. Unser Geschäftsmodell ist erst einmal vielleicht bis auf diese Touch-Displays, von denen ich gesprochen habe, im analogen Bereich angesiedelt. Aber wir verfügen halt über eine sehr starke Marke. Jeder kennt den Begriff Edding, synonym für diesen Marker. Und unsere Produkte erfüllen natürlich auch weiterhin wichtige Bedürfnisse in dieser zunehmend digitalen Welt. Dort gibt es Herausforderungen, ganz klar, aber ich sehe die vor allem natürlich so aus dieser IT-Brille raus, denn als Unternehmen dieser Größe, so wie wir das sind, ist es gar nicht so einfach, im Vergleich auch mit den Größeren mitzuhalten, gerade so im Bereich digitale Transformation, wo wir nicht über die gleichen Ressourcen oder Budgets verfügen, kriegen nicht die gleichen Rabatte aus der IT bei größeren Abnahmen oder bei Einkäufen von Cloud-Anbietern und in der Vergangenheit sehe ich halt auch so jetzt wieder nur auf die IT geschaut, dass wir da hier und da organisatorische oder technische Schulden manchmal nicht ausreichend adressiert haben. Und da ist halt durch den Trend der Digitalisierung die IT natürlich viel stärker in den Fokus gerückt. Und unser Ziel ist es natürlich, diese Herausforderung auch anzunehmen, dann eher mit der Digitalisierung das Geschäftsmodell weiter voranzutreiben, effizienter zu machen und zu unterstützen.
Also danke, dass du uns mitgenommen hast in die Herausforderungen, vor denen euer Geschäftsmodell aktuell steht. Ich würde gerne auch nochmal mit dir den Fokus und Scheinwerferlicht aufs Thema Nachhaltigkeit lenken. Ich hatte eingangs ja gesagt, es ging, glaube ich, letztes Jahr stark durch die Presse, dass ihr jetzt ein Profit-for-Unternehmen seid. Also vielleicht kannst du uns nochmal Einblicke geben in die Unternehmensstrategie und für uns beschreiben, was das jetzt bedeutet und wie das auch vielleicht dich in der IT beschäftigt.
Also bei Edding hat das Thema Nachhaltigkeit in der Tat zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie eingenommen. Unser Fokus liegt daher auf einer strategischen Transformation von einem profitorientierten hin zu einem sinnökonomischen Unternehmen. So nennen wir das. Also wie du gesagt hast, von For-Profit zu Profit-For. Und darunter verstehen wir, dass Profit als Mittel zur Erfüllung unserer gesellschaftlichen Verantwortung dienen soll. Unser Ziel ist es deswegen halt auch langfristig für mehr in der Gesellschaft und für die Umwelt zu tun. Und das fließt jetzt so nach und nach auch in alle Kernprozesse des Unternehmens ein und wird aktiv integriert. Beispielhaft haben wir jetzt aktiv an der Umstellung unserer Verpackungslösungen in der Produktion gearbeitet. Und unser Ziel ist es jetzt, 3000 Tonnen CO2-Emissionen dadurch einzusparen. Bei unserem Permanentmarker, dem Edding 3000, den wir schon erwähnt haben, haben wir jetzt beispielsweise das Material der Stiftehülsen auf recyceltes Aluminium gestellt. Und beispielsweise im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, was auch darunter fällt, haben wir eine Kooperation mit dem Unternehmen Share aufgenommen. Und als Vertriebspartner für das Schreibwarensortiment für Share unterstützen wir damit halt auch soziale Projekte mit jedem verkauften Produkt. Ja, und in der IT haben wir natürlich auch unsere Themen damit. Und wir schauen uns das Ganze aus zwei Dimensionen an. Einmal natürlich, welchen CO2-Anteil hat die IT im Vergleich zum Gesamtanteil des Unternehmens? Und natürlich, wie nutze ich IT, um meinen CO2-Anteil zu reduzieren oder zu optimieren? Und wir, beziehungsweise die insbesondere verantwortlichen Kolleginnen aus dem Corporate Sustainability Management Team, die das Ganze hervorragend machen, betrachten natürlich ganzheitlich unseren Corporate Carbon Footprint und verwenden dazu diese drei Scopes nach dem Greenhouse Gas Protokoll. Das besagt halt, dass der Großteil unserer Emissionen auf die indirekten Emissionen entfällt, also Produktions-, Verpackungsmaterialien, Produktentsorgung oder ähnliches. Und der direkt bei uns intern liegende Anteil von Emissionen, einschließlich natürlich auch IT, der ist vergleichsweise gering, wenn man sich das in Zahlen anschaut. Und das Team arbeitet da mit einem hervorragenden externen Partner zusammen, um das Ganze zu erfassen. Und in Bezug auf IT, das haben wir uns auch jetzt einmal ganz genau angeschaut, wie da unser Stromverbrauch ist, wie der CO2-Anteil von angeschaffter Hardware oder IT-Ausstattung ist. Aber natürlich auch, und das ist so der tricky part, Cloud-Anwendungen oder Cloud-Rechenleistungen, die wir natürlich auch beziehen, da halt abzuleiten, wie viel CO2 da eigentlich hintersteckt. Und ja, bei den ersten beiden können wir mittlerweile relativ gut sagen, wie hoch das ist. Und bei letzterem, da werden wir nochmal in die Datenqualität schauen und gucken, wie können wir das Ganze noch verbessern oder genauer darstellen. Und ja, dann im nächsten Schritt haben wir dann die Möglichkeit, wie wir mit IT dazu beitragen können, CO2 im Unternehmen weiter zu reduzieren. Aber da sind wir aktuell noch nicht. Aber wir haben zumindest gute Fortschritte gemacht.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Ich glaube, da hat es einen sehr schönen Bogen gespannt hin oder von der Frage, was ist Profit for? Was bedeutet für die IT? Was sind da die Stellhebel? Lass uns dann nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Erstmal bei dem Profit for hast du ja schon gesagt, was das bedeutet. Was mich auch noch interessieren würde, das ist ja wirklich ein großer Schritt. Also ich habe das so von noch wenigen bis kaum einem Unternehmen gesehen in dieser Konsequenz. Hast du da noch so ein bisschen Einblicke hinter den Kulissen, wo das herkam? Weil das ist ja schon wirklich ein innovativer und weitreichender Schritt. Wie kam es da dazu?
Also zunächst mal wird das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen, im Vorstand, da wirklich ernst angegangen. Und das ist jetzt nicht nur ein Trendthema, dem man sich verschrieben hat. Man weiß auch, dass man erst einmal längere Zeit braucht, um zu investieren. Aber das ist insbesondere unserem Vorstandsvorsitzenden, dem Per Ledermann, sehr, sehr wichtig. Und das färbt positiv auf andere ab. Das ist ein völlig anderes Denken, als wenn man Quartalszahlen getrieben unterwegs ist. Hat natürlich keine kurzfristigen Effekte, aber muss halt auch den Mut haben und den Willen, das so einzugehen. Und das ist demnach auch so in die Strategie mit eingeflossen.
Ja, und sehr authentisch verkörpert, sehr konsequent. In einigen anderen Gesprächen im Podcast kam immer wieder die Wichtigkeit der Rückendeckung aus dem Vorstand, aus dem Management. Und ich glaube, das ist hier ein weiteres schönes Beispiel, wo man sieht, wie wichtig das eben ist, dass das nicht, wie du sagst, nur quartalsgetrieben ein kleines Thema von vielen ist, sondern das steht wirklich wie so ein Nordstern über dieser Strategie, im Zentrum dieser Strategie und ist dann wahrscheinlich für die Mitarbeitenden an verschiedensten Standorten und Stellen deutlich spürbar, oder?
Ja, absolut. Also das ist wirklich tief in der Unternehmens-DNA verankert und jeder weiß, dass das nicht nur oberflächlich behandelt wird und so denkt halt auch mittlerweile jeder mit. Und ich sagte ja, Strategie im letzten Jahr offiziell erarbeitet und verkündet und jetzt schauen wir halt wirklich in jedem Prozess, wie wir das Ganze halt integrieren können. Teilweise wurde es schon gemacht, teilweise kommt es noch, aber das wird jetzt auf alle Bereiche letztendlich zukommen. Aber jeder ist auch bereit und ich glaube halt auch, dass es den Zahn der Zeit trifft und dass es insbesondere interessant sein kann für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich damit identifizieren und nicht Lust darauf haben, immer nur Quartalszahlen getrieben, sich weiter zu optimieren, weil das immer sehr, sehr kurz gedacht ist.
Ja, ich glaube, dieses Big Picture zu haben ist sehr gut und dann quartalsweise vielleicht schauen, wo kommt man dahin bei der Erreichung des Ziels.
Ja.
Aber ohne dieses Big Picture und ohne dieses klare Commitment wird es, glaube ich, sehr schwierig.
Genau, absolut.
Geht es dann auch so weit, dass, keine Ahnung, die Führungsebenen auch dahingehend Ziele wahrscheinlich bekommen, oder?
Ja, genau. Also es gibt da eine Zieldefinition, eine Balanced Scorecard dahinter. Die Nachhaltigkeitsziele fließen damit ein. Natürlich auch entsprechend ökonomische Ziele, weil wir das Ganze halt auch nicht zum Selbstzweck machen, sondern natürlich auch gute Grundlage dafür haben müssen. Und es ist aber wirklich so, dass wir diese Nachhaltigkeitsthemen wirklich als eigenen Block mit aufgenommen haben und auch runtergebrochen haben auf die unterschiedlichsten Bereiche und mit einer Punktzahl versehen haben und das halt auch langfristig tracken. Ziel ist da 2026, wo Strategie darauf abzielt. Und ja, das ist definitiv fester Bestandteil.
Ja, anders wird es wahrscheinlich auch schwierig. Ich kenne das aus vielen Gesprächen. Man hat so viele Bälle in der Luft und zu jonglieren, um da einfach sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeit nicht drunter fällt, ist es wahrscheinlich extrem hilfreich, die da deutlich zu verorten in den Zielen. Danke für die Einblicke da. Das ist sicher auch für die Zuhörerinnen spannend, wie sowas dann aussehen kann, hin von der reinen strategischen Ausrichtung bis zum Operationalisieren dieser. Danke da.
Gerne.
Jetzt möchte ich im nächsten Schritt den Fokus lenken auf dein Home-Turf, auf deine Heimat, sag ich mal, auf den IT-Bereich.
Ja, ja.
Wir hatten da ja gerade schon leicht angeschnitten, was bedeutet Nachhaltigkeit da für die IT, aber vielleicht kannst du uns davor nochmal mitnehmen, so in die aktuelle Welt eurer IT. Wo steht ihr? Du hattest vorhin technische Schulden gesagt.
Ja.
Was habt ihr da in der Vergangenheit für Nüsse knacken müssen?
Genau, und das ist noch gar nicht so lange her. Ich sagte ja, ich bin im August 22 angefangen und bin da erstmal auf ein fantastisches Team gestoßen, das jedoch etwas Orientierung und noch ein paar klare Prioritäten benötigt hat. Und die habe ich versucht zu schaffen. Und unsere ersten Maßnahmen waren erstmal nach innen gerichtet und hat unsere interne Governance betroffen. Also Prozesse für Projektmanagement definiert, wie genehmigen wir Sachen, wie priorisieren wir auch Sachen, damit wir nicht alles gleichzeitig machen. Wie sorgen wir dafür, dass Arbeit an uns herangetragen wird? Zudem haben wir halt hier und da die Teamstruktur angepasst, einschließlich der Gründung dieses neuen Data and Analytics Teams. Und nachdem wir uns dann intern unsere Angelegenheiten geklärt hatten in der IT, haben wir uns mehr und mehr geöffnet und versucht, die Abteilung halt wirklich als strategischen Partner im Unternehmen zu positionieren. Das ist bei weitem nicht abgeschlossen, aber natürlich haben wir auch das letzte Jahr genutzt, um unsere IT-Strategie dann abzuleiten von der neuen Profit-4-Unternehmensstrategie. Und das zielt darauf ab, dass wir natürlich Technologie zur Innovation und Transformation der IT zu einer unterstützenden und treibenden Kraft im Unternehmen waren. Die Eckpfeiler in dieser Strategie sind halt einmal, wir nennen das Operational Excellence, also Durchführung von Projekten, Sicherstellung des IT-Betriebs. Das ist so Brot- und Buttergeschäft, was eigentlich immer laufen muss und die es eigentlich gar nicht geht. Aber eben halt auch als festen Bestandteil die Entwicklung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der IT, nicht nur vereinzelt, sondern wirklich als integralen Bestandteil. Wir haben von der Altersstruktur ein sehr heterogenes Team, was sehr gut ist, versuchen aber alle wirklich mitzunehmen und ein wichtiger Eckpfeiler im Rahmen der Digitalisierung ist es natürlich auch, technologieaffin zu bleiben oder sich halt weiterzuentwickeln und das ist für mich ein wichtiges Thema. Technische und organisatorische Schulden, meint er zum einen so Standards wie Systeme, die für einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht gepatcht wurden und wo es auch gerade bei großen Business-Applikationen noch erstmal dauert, bis man das Ganze durch einen erfolgreichen Test bekommt. Das sind definitiv Sachen, die wir angehen müssen. Im Infrastrukturbereich haben wir da einige Sachen, wo wir dabei sind, aber wir konnten halt auch schon einige gute Sachen jetzt gerade im ersten Quartal. Vor Ostern haben wir uns das Ganze einmal angeschaut, wo wir eigentlich im ersten Quartal rausgekommen sind. Und wir haben jetzt unsere weiteren Schritte für eines unserer zukünftig größten Projekte gelegt, nämlich die Einführung von SAP S/4HANA. Wir haben unsere Vorstudie abgeschlossen, sind jetzt gerade dabei, den RFP durchzuführen, den Implementierungspartner zu staffen. Wir haben SAP IBP für Demand Planning eingeführt, sind gerade im Rollout, haben Jira Service Management eingeführt, also viele kleine Dinge. Es gibt einen sehr, sehr ambitionierten Kollegen, der das Thema Gen AI bei uns im Unternehmen aus der IT vorantreibt, was für Größe von Edding nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Ja.
Aber wir werden versuchen, da auf jeden Fall sehr, sehr viel Impulse zu setzen und zu schauen, erstmal so bei diesen klassischen Anwendungsfällen für Effizienz zu sorgen. Und Thema Kosten ist natürlich bei uns immer groß, weil wir natürlich, wie schon gesagt, hier und da Herausforderungen haben. Das kriegen wir aber auch hin. Und das sind so die Sachen, wie wir uns dem Thema genähert haben und wie wir jetzt auch in den nächsten Monaten versuchen, die von der Strategie abgeleitete Roadmap 24 dann halt in Umsetzung zu bringen.
Ja, spannend. Also verrückt. Das waren ja jetzt nicht mal 2 Jahre, in denen du da warst. Also das klingt nach weitaus mehr. Was ihr da geschaffen habt, von erst, wie du gesagt hast, Team kennenlernen, Orientierung geben, bis hin zu, ja, diese Neuausrichtung verstehen, was hat die neue Unternehmensstrategie für Auswirkungen, aber auch das Thema generative künstliche Intelligenz, ja, wie du es erwähnt hast, ist verrückt. Also da kann ich mir gut vorstellen, es wird nicht langweilig bei euch im Team.
Nee, ganz bestimmt nicht. Also es wird eher noch spannender, weil wir uns jetzt halt, nachdem wir uns mehr geöffnet haben, noch viele andere Bereiche im Unternehmen anschauen werden von der Technologieseite her. Sei es den HR-Bereich, wir schauen uns das Thema Sales von der prozessualen Seite und dann von der technologischen Seite an. Also da ist noch viel in unserer Roadmap, die wir umsetzen wollen.
Gerade vielleicht nochmal Stichwort generative KI. Ich kriege das in ganz vielen Gesprächen mit, dass das den Mittelstand und die Menschen in den Unternehmen natürlich massiv beschäftigt. Ich glaube, privat hat es fast jeder schon verwendet und die, ja, es ist einfach hilfreich, es macht vieles schneller. Hast du vielleicht noch Tipps basierend auf euren Erfahrungen? Du hast ja gesagt, ihr seid da schon relativ weit, die du mitgeben möchtest an oder teilen kannst an andere Unternehmen und Zuhörerinnen, die sagen, ja, ich habe es auch schon mal gehört, ich überlege mir auch, wie kann ich das jetzt für uns nutzen? Hast du da, ja, erste Tipps, wo du sagst, achtet darauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also zunächst mal braucht man, glaube ich, erstmal die interne Kapazität und denjenigen oder diejenige, die sich mit dem Thema ein bisschen tiefer beschäftigen möchte. Und da haben wir Gott sei Dank jemanden. Das heißt also, da würde ich immer Freiräume schaffen, ohne zu erwarten, bei einem so schnelllebigen Thema mit Ergebnissen zurückzukommen.
Mhm.
Und also Freiräume schaffen, sich in die Technologien einarbeiten, in die Risiken, die es natürlich auch gibt, gerade im Bereich des Datenschutzes. Da tendieren wir hier immer, also nicht wir bei Edding, aber generell hier bei uns, glaube ich, in Deutschland dazu, das Ganze eher ein bisschen skeptischer zu betrachten und eher mit großen Risiken oder Ängsten zu kommen. Für mich ist das Ganze eine große Chance. Und wenn man die Leute hat, die das Thema treiben, ist natürlich auch das Thema Budget eine wichtige Rolle, aber denen halt auch die Freiräume zu schaffen, in das Unternehmen reinzugehen und vorzustellen, Use Cases zu sammeln, vielleicht sich auch eine gute Beratung zu suchen, die einem an die Hand nimmt. Und wir haben beispielsweise damit gestartet, die Use Cases in einzelnen Fachbereichen einmal zu sammeln, ein paar Denkanstöße zu geben und dann halt aber auch zu priorisieren und zu schauen, wo haben wir denn den größten Hebel? Und im Moment sind wir noch bei so diesen klassischen Use Cases, so Textgenerierung, Kundenservice, Bildgenerierung. Mein Ziel ist es aber auch mehr, so in den Bereich der Wertschöpfungskette reinzukommen. Also ich schaue natürlich hier links und rechts bei größeren Unternehmen, was da so für Anwendungsfälle vorhanden sind. Und das ist definitiv ein Thema, wo ich gerne noch hin möchte. Und dann sollte man sich gut anschauen, mit welcher Technologie macht man das. Also da sehe ich eher das Risiko, dass man überholt wird, weil wir haben im letzten Jahr halt geschaut, was kann man mit ChatGPT machen, was kann man gegebenenfalls mit einer eigenen Version von ChatGPT machen. Mhm. Dann kam Copilot an den Start und da haben wir ja die Herausforderung, uns auf die richtige Technologie festzulegen, ohne dann 2 Wochen später zu merken, oh, jetzt gibt's wieder was Neues. Haben wir da auf das richtige Pferd gesetzt? Aber ich glaube, man muss dann einfach irgendwann mal machen und man wird in der jetzigen Situation, wenn man da auf ein Pferd setzt, in einem Jahr wahrscheinlich spätestens nochmal umdenken. Das wird gar nicht anders gehen bei dieser schnelllebigen Technologie.
Du hast gerade Copilot noch erwähnt. Vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gehört haben, die gerade im Auto saßen, beispielsweise auf der Fahrt ins Büro und überlegt haben, Moment, ChatGPT kenne ich, aber was ist Copilot? Kurz sagen, was es mit Copilot auf sich hat, für die, die es noch nicht wissen.
Ja, also Copilot ist die Gen-AI-Anwendung von Microsoft. Hat sich gerade, wir hatten dort auch vor kurzem gerade interne Schulung, das wäre vielleicht ein weiterer Impuls, also quasi auch aktiv Schulung im Unternehmen anzubieten. War vorher mal Bing Chat Professional, jetzt muss ich auch schauen, ob ich das vom Wording hinbekomme, aber letztendlich das Äquivalent zu ChatGPT von Microsoft, aber auch auf Basis einer GPT-4-Version von OpenAI. Vorteil daran ist auch, wenn man das Ganze mit einer Unternehmenslizenz betreibt, dann gibt es einen gewissen Datenschutzaspekt, der da bereits erfüllt ist, mit dem ich sicherstellen kann, dass ich das darunterliegende Modell nicht mit sensiblen Unternehmensdaten trainiere. Mhm. Es ist zwar nicht sichergestellt, dass die Daten den europäischen Raum zur Verarbeitung nicht verlassen, aber sie werden nicht persistiert und damit wird halt auch das Modell mit, wenn ich da mit kritischen oder sensiblen Daten arbeite, halt auch nicht trainiert.
Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt nochmal sehr spannend zu sehen. Hat man so beim Vorgespräch noch gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, gerade das Thema generative KI beschäftigt einfach ganz viele Menschen und ganz viele Unternehmen aktuell. Deswegen auch danke dafür den kleinen Exkurs. Ich denke, das wird den einen oder die andere Zuhörerin sicher sehr gefreut haben, da nochmal tiefere Einblicke zu bekommen.
Ja, kann ich auch nur empfehlen.
Wenn wir schon bei tieferen Einblicken sind, würde ich gerne den Fokus mit dir nochmal gemeinsam auf diese Überschneidung zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung lenken. Du hattest ja vorhin gesagt, die Unternehmensstrategie schwappt dann quasi rüber auf euch in der IT und ihr habt euch da auch schon erste Gedanken gemacht. Welche Zusammenhänge, Chancen, aber auch Herausforderungen siehst du in der Überschneidung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung?
Ja, das mag auf den ersten Blick erstmal ungewöhnlich erscheinen, aber bei genauerem Hinsehen hat man da Synergien, beziehungsweise es macht halt eigentlich nur Sinn. Denn beide Bereiche bereiten uns, entweder Edding oder auch die Gesellschaft, auf die Zukunft vor, verbessern die aktuelle Situation und man muss natürlich langfristig denken und erst einmal investieren. Und dann sieht man eigentlich schon, welche Parallelen es da gibt. Ja, warum wird das bei uns zusammengedacht? Ich sagte ja Bereich, eben weil Edding langfristig denkt und weil Nachhaltigkeit wirklich tief in der Unternehmens-DNA sitzt und ja die Vorreiterrolle erzeugt hat von einem sehr, sehr großen Verständnis für die Verantwortung gegenüber Umwelt und kommender Generationen. Und ähnlich verhält es sich ja auch mit der Digitalisierung in einer Zeit, in der sich Unternehmen halt zunehmend digital transformieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist eigentlich unerlässlich, da den Anschluss zu verlieren. Deswegen macht das aus meiner Sicht absolut Sinn. Aber ich sehe halt auch die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen und die real sind, gerade im Mittelstand. Ich habe gesagt, es kann an Ressourcen fehlen, es kann an dem Skillset geben, gerade im Vergleich zu großen Tech-Unternehmen, die da viel weiter sein müssen aufgrund ihrer Mittel. Doch anstatt uns damit wirklich eins zu eins zu vergleichen, sollten wir uns dann wirklich unsere eigenen Ziele setzen und vielleicht eher so unsere individuelle Peer Group identifizieren und schauen, wie weit wir halt in dem Blick oder Bereich sind. Und der Blick aber auf die Vorreiter, der kann dabei sehr, sehr inspirierend sein. Also ich muss da gar nicht so der First Mover sein in dem Bereich, wenn ich was mit Digitalisierung machen möchte oder auch in Kombination mit Nachhaltigkeit. Und insgesamt sehe ich da die Verknüpfung halt von Nachhaltigkeit und Digitalisierung als große Chance, dann wirklich was Positives zu gestalten. Und ich nehme, wenn ich viel in diese großen Tech-Unternehmen schaue, viel mit davon, was wir auch bei uns umsetzen können.
Ja, super spannend. Und ich glaube, es geht auch darum, wie du gesagt hast, sich A zu bewegen und B auch auszutauschen. Deswegen begrüße ich sehr, dass du gesagt hast, du hast Lust hier, uns im Podcast zu besuchen, weil ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Unternehmen da draußen. Vielleicht hört gerade auch der eine oder die andere zu, die gesagt hat, ja, ich merke, bei uns ist das auch ein Thema, aber wir wissen noch gar nicht so richtig, wie anfangen, wo aufhören. auch Einsatz generative KI. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, voneinander lernen zu können. Und so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich einfach gesehen habe, dass du auf LinkedIn sehr viel deiner Erfahrung teilst, aus dem Berufsalltag teilst. Und da kann ich nur auch hier Werbung machen, dir zu folgen auf LinkedIn. Vielleicht können wir dein Profil in den Shownotes verlinken. Ja, weil es da einfach spannende Einblicke gibt in diese Themenstellung.
Ja, vielen Dank. Also ich bin ja auch jemand, der sich sehr gerne etwas abguckt und es ist meine erste Rolle als IT-Leiter und ich gucke mir natürlich auch viel ab. Anders geht es gar nicht. Also ich glaube, wenn man sich dann mit den richtigen Leuten umgibt und sich regelmäßig austauscht, kriegt man immer wieder gute neue Impulse, die man umsetzen kann. Und ich habe das in meinen Berufsjahren bisher immer gehabt, dass ich mich super gut austauschen konnte und viel von anderen lernen konnte und versuche natürlich auch einiges weiterzugeben. Und wenn es hilft, dann freut es mich.
Ja, ich bin überzeugt, es hilft. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, schaut es euch gerne mal selber an. Und jetzt würde ich gerne nochmal versuchen zu verstehen, was damals in dir vorging. Du hattest gesagt, es gab dann Analysen vom Corporate Social Responsibility Team. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen. Wie lief das ab und was haben die rausgefunden, was das Thema Nachhaltigkeit und IT angeht?
Ich sagte ja bereits, dass in Richtung IT gar nicht so viel rausgekommen ist. Also wenn man es wirklich quantifiziert, ist der Anteil von CO2 oder CO2-Äquivalent keine 1% von dem, was wir im Gesamtunternehmen intern haben.
Spannend, okay.
Und wir haben uns deswegen halt auch dazu entschieden, hier in dem Bereich können wir gar nicht viel mehr optimieren, sondern der einzige Bereich, wo wir halt nochmal reinschauen müssen, ist von diesen drei Unterbereichen in der IT, also quasi Strom für internes Rechenzentrum und für all das, was wir benötigen, um IT zu betreiben, für den Einkauf von IT-Equipment, aber halt eben auch alles, was wir an Cloud-Rechenleistung bekommen. Dieser dritte Teil, der ist auf Basis von Traffic berechnet worden und das müssen wir uns mal genauer anschauen, das wirklich zu dem Ergebnis führt, was wir jetzt berechnet haben oder halt nochmal zu einem anderen Ergebnis führt. Also das ist etwas, was wir uns genauer anschauen werden.
Also finde ich wirklich eindrucksvoll, diese 1% zu hören. Spannend ist wahrscheinlich auch, was man machen kann. Also die größten Hebel, wo sind die denn? Und auch mit Hilfe der Datenauswertung nochmal überlegen, wie kann man diese größten Hebel oder die Emissionen aus den größten Hebeln durch IT, durch Datenanalyse vielleicht runterbringen. Denkt ihr auch in so eine Richtung und habt da erste Ideen und Erfahrungen gesammelt?
Bisher nicht, stand noch nicht auf der Agenda, da wir da mit einem externen Partner zusammenarbeiten, der wirklich also von dem Corporate Sustainability Management Team getrieben halt diese Daten erhebt und dann halt berechnet, wo wir da am Ende rauskommen. Und ich habe jetzt von anderen Unternehmen gehört, dass sie sich teilweise selber große Analytics-Plattformen gebaut haben, gerade auch produzierende Unternehmen, die da wirklich tagesaktuell halt auch Messungen machen.
Ja.
Da sind wir aber in der Tat noch nicht. Aber ich schließe das für die Zukunft natürlich nicht aus.
Ja, spannend. Also jetzt bin ich natürlich schon neugierig und würde gerne in die Zukunft schauen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an die Podcast-Folge mit dem Lutz Fricke, den ich hier nochmal herzlich grüßen möchte und auch wirklich nur empfehlen kann, die Folge nochmal anzuhören. Der ist als Head of Sustainability beim großen Spediteur angestellt und der hat eben auch geschildert, wie das eingangs bei ihm war oder auch für die Mitarbeitenden war. Für diese verschiedenen Use Cases aus dem Nachhaltigkeitsreporting gab es immer wieder Anfragen an die Person, wie viel Liter Diesel haben wir denn jetzt verbraucht, sodass die immer wieder schauen mussten, okay, die Rechnung durchgehen, die Daten zusammentragen, teilweise sogar bis in den Keller laufen, um die Daten zusammenzutragen. Mhm. Und die arbeiten jetzt wohl an so einem Datenhub zusammen, wo die ganzen Daten schon drinstecken. Geht es dann in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, die auch für euch spannend sein könnte?
Also von den Lösungen, die ich gerade auch angedeutet habe, geht das in die Richtung, ja. Aber bisher sind wir da noch nicht. Wir erfassen das aktuell mit viel manuellem Aufwand, einmal pro Jahr. Und es ist natürlich durchaus interessanter, das auch unterperiodisch oder regelmäßiger zu haben, um gegensteuern zu können. Aber wäre in der Tat etwas, wenn wir uns dem Datenqualitätsthema für die Cloud-Rechenleistung in diesem Jahr angenommen haben, was wir dann bei uns im nächsten Jahr auf die Agenda packen können.
Ja, spannend. So mit Blick aufs nächste Jahr, hast du sonst noch Themen, wo du sagst, nach diesen fast 2 Jahren, die schon sehr turbulent und ereignisreich waren, wie wir es gelernt haben, was so für die nächsten 2 Jahre bei dir auf der Agenda steht, was so deine Ziele sind, wo du hin möchtest im Unternehmen und mit dem Team?
Ja, also definitiv Allen voran ist das Thema SAP S/4HANA, was wir jetzt Mitte diesen Jahres wirklich in die Implementierung geben werden. Und das ist etwas, was uns halt über genau diesen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren in jedem Fall beschäftigen wird und unsere Kernprozesse im Unternehmen anfasst und nochmal versucht, auf einen komplett grünen Standard zurückzuführen, was für die IT ein großes Unterfangen sein wird, aber insbesondere für die Business-Kollegen. Andere sind bisher super committed dazu, aber es wird definitiv ein großes Thema sein. Es gibt natürlich noch andere Themen, aber ich glaube, das ist das, was wirklich die größte Strahlkraft hat und da am Ende wirklich sehr, sehr viel aufwirbeln wird im positiven Sinne.
Ja, schön. Freut mich auch, da dein Grinsen zu sehen oder die Vorfreude, die wirklich im Gesicht steht.
Ja, ja.
Ich wünschte, die Zuschauer könnten es sehen.
Ja.
Ist natürlich eine harte Nuss zu knacken, aber ich glaube, auch Stichwort technische Schulden, Zukunftsfähigkeit, da zahlt es absolut drauf ein und bringt ganz neue Möglichkeiten fürs ganze Unternehmen, da bin ich überzeugt.
Ja, das ist so. Ich meine, ich habe mit SAP angefangen, in diesem Beruf zu starten. Ich habe lange Zeit dort sehr operativ gearbeitet. Ich verstehe das teilweise heute immer noch. Und unser System wurde 99 eingeführt. Das ist in IT-Jahren total alt.
Mhm.
Es läuft alles stabil, aber dennoch ist es halt für die Zukunft natürlich Zeit, daran jetzt etwas zu ändern. Und das Thema S/4HANA, das gibt es ja mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. Und ich habe das immer so aus der Theoriebrille mitbeäugt und freue mich deswegen halt auch jetzt, das aktiv vorantreiben und mitbegleiten zu können.
Ja, und ich glaube, du hattest auch mal auf LinkedIn aufgerufen oder nachgefragt, wer da schon Erfahrungen hat. Also wenn jetzt hier jemand gerade zuhört und sagt, wir haben das jetzt im Unternehmen gerade vor uns oder hinter uns, ich glaube, die dürfen sich auch jederzeit gern bei dir melden, oder?
Absolut. Für Feedback und wirklich Erfahrung bin ich immer offen. Ich bin in dem Bereich wirklich gut vernetzt und konnte da auch für unsere Vorstudie schon unsere Erfahrung teilen, für die Unternehmen, die noch nicht ganz so weit sind, aber absolut, da kann jeder Austausch helfen.
Super. Jetzt haben wir natürlich in dem Gespräch sehr viel über ja die Vergangenheit, auch den Status quo bei Edding, bei euch in der IT gelernt. Nachdem wir jetzt so viel gelernt haben, würde mich natürlich interessieren, mit welcher Farbe du die Zukunft von Edding verbindest.
Also ähnlich wie die Eingangsfrage, ja.
Genau.
müsste ich ja, um daran anzuknüpfen und die Metapher mit dem Color Coding aufzugreifen, grün sagen. Und das sage ich auch einfach. Also ich bin absolut positiv gestimmt. Grün passt gut zur Nachhaltigkeit, im Sinne des Color Codings auch zu einem sehr, sehr positiven Status. Deswegen würde ich dann jetzt von dem ursprünglichen Blau auf das Grün gehen.
Sehr schön. Von Blau zu Grün. Grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung.
Auch das, ja.
Und ich kann wirklich sagen, du hast mir heute in unserem Gespräch viel Hoffnung gemacht, was die Zukunft von Edding angeht, aber auch was die Zukunft von unserem deutschen Mittelstand angeht. Es wird ja häufig auch so ein bisschen schwarz gemalt. Ich bin aber der Überzeugung, wenn wir Vordenkerinnen und Vordenker haben wie dich, die ihre Erfahrungen teilen, die neugierig sind, zukunftsgewandt, dann sieht's gut aus um die Zukunft und dann haben wir eine grüne und hoffentlich schöne Zukunft vor uns.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
Vielen Dank, Dennis, für dieses unterhaltsame und lehrreiche Gespräch und ich freue mich dann schon, mit dir in einem Jahr nochmal vielleicht zu überlegen, wo steht ihr heute, wie lief die S/4HANA-Umstellung und ja, was hat sich sonst getan im Hause IT und Edding?
Ja, das machen wir, Jürgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir fürs Dasein. Mach's gut.
Tschüss.
So, das war's schon wieder. Eine neue bunte Folge des Twinsights Podcasts. Folgt Dennis gerne auch auf LinkedIn und stellt ihm eure Fragen rund ums Thema IT und Nachhaltigkeit. Wie gesagt, teilt er gerne und regelmäßig interessante Einblicke aus seinem Berufsalltag. Dabei geht es um IT und auch Leadership. Die Beiträge sind nicht nur spannend, sondern man lernt auch wirklich was dabei. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.